Hallo, hier ist der Jürgen Karler vom Brettspielradio und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Brettagogen.
Guten Morgen, liebe Klasse. Herzlich willkommen bei den Brettagogen. Und diesmal machen wir wieder eine Vertiefungsstunde. Das heißt, ich werde einfach Spiele vorstellen, die ich in letzter Zeit so gespielt habe. Ich werde es mir heute aus Zeitgründen, einfach weil zu mehr komme ich gerade nicht, werde ich es mir vielleicht ein bisschen leicht machen. Ich hoffe, ich mache es mir nicht zu leicht, aber ich denke mal, ihr werdet dann später schon verstehen, was ich meine. Denn die Spiele, die wir heute besprechen, die haben alle so eine Art Grundmechanismus, den man dann eigentlich schon jeweils von anderen Spielen kennt. Nur einen neuen Kniff bei der Wertung oder sowas bringen die rein. Sehen wir dann aber gleich. Bevor wir einsteigen in den Podcast, ich möchte mal wieder ein paar Kollegen empfehlen. Ich glaube, das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Ich verlinke auch jeweils unten wieder im Blogpost, den ihr auf der Homepage findet. Da haben wir zum einen meinen Podcatcher, die Akte Aurora, also ein Podcast-Detektivspiel, möchte ich es vielleicht mal nennen, wo man sich als Kandidat auch bewerben kann. Dann haben wir den Brett Alert, liebe Grüße, höre ich mittlerweile sehr gerne. Die Brettspielbar habe ich, glaube ich, noch nie wirklich so richtig erwähnt. Das ist das zweiwöchentliche Projekt von Christoph Post und Jürgen Kahler. Auch da liebe Grüße. Harald Schrapers von der Spiel des Jahres Jury hat einen Podcast gestartet. Auch der wird verlinkt. Natürlich liebe Grüße, ich sage das jetzt nicht immer dazu, das gilt praktisch für alle, die jetzt noch kommen. Ganz herzliche Grüße aber tatsächlich in die Schweiz, da gibt's jetzt nämlich den Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht. Und den höre ich mittlerweile auch ziemlich gerne, einfach weil ich finde diesen Dialekt super und hat auch einen super Timbre in der Stimme, kann man also super hören, finde ich. Dann hat der Michael, der schon mal bei mir zu Gast war in der Sendung, zu Holding On, also von der Würfelsuppe, der Michael, hat einen neuen Podcast gestartet, zusammen mit der Sandra. Das ist das Doppelbrett. Die suchen sich dann immer noch ein Buch raus, was sie dann zum Thema irgendwie besprechen. Der hat übrigens, Michael hat noch einen anderen Podcast gestartet, hat jetzt nichts mit Brettspielen an sich zu tun, sondern mit seinem Beruf als Arzt. Der heißt nämlich Herzgeräusch und da geht er dann immer medizinische Themen durch und macht da so eine Art Faktencheck, könnte man es vielleicht nennen. Aber jetzt kommen wir mal endlich zum Thema. Das könnte fast ein bisschen so eine Fortsetzung sein von unserer letzten Wir machen eine Top 10 Folge sein. Das sind nämlich alles Spiele, der Name der Sendung sagt es ja schon, Spiele für viele. Das sind alles Spiele, die man mit größeren Gruppen eigentlich vermeintlich spielen sollte. Denn das geht alles so in die, sagen wir mal, Partyspielrichtung. Nicht so eng, wie ich das letztes Mal in der Top 10 gesehen habe von der Definition her, sondern eher so, wie es Steff und Chris gesehen haben. Gut, wie immer gehen wir von hinten nach vorne durch. Wir fangen an mit X-Code. Das habe ich sogar letztens nochmal mit meinen Schülern gespielt. Die haben nämlich jetzt Abitur und sind praktisch die letzten Wochen da. Da haben wir die Chance mal genutzt und haben das wirklich mal auch in einer ganz großen Gruppe gespielt. Also X-Code vom Amigo Verlag ist das, von Kaspar Lapp, ist ein kooperatives Spiel, das jetzt eigentlich alles genau umdreht, was man so von Magic Maze von Kaspar Lapp schon kennt. Das heißt, da wird es jetzt wirklich laut zugehen am Tisch. Was wir nämlich versuchen ist, wir müssen Codes knacken. Ich mache hier gerade so Gänsefüßchen in die Luft. So wirklich wie Code knacken fühlt sich's ehrlich gesagt nicht an. Aber ja, dafür haben wir in der Mitte so eine alte Tastatur ausliegen, wo halt diese klassischen 0 bis 9 Ziffern drauf sind und dann noch raute Sterne. Und das war's, glaube ich, ne, wenn es 10 sind. Also ihr wisst, was ich meine, so eine alte klassische Tastatur. Und das Spiel fängt damit an, es hat verschiedene Schwierigkeitsstufen, aber es fängt damit an, dass wir praktisch beim ersten Code, den wir knacken müssen, einfach auf jede dieser Ziffern dreimal diese Zahl drauflegen müssen als Karte. Dann wäre diese Position des Code geknackt. Und wenn dann alles geknackt ist, dann ist die Runde überstanden. Natürlich funktioniert es wie bei Magic Maze jetzt auch unter Zeitdruck. Sonst wäre es ein bisschen öde. Es gibt Zeituhren, die werden dann immer mal wieder umgedreht. Gibt dann noch so ein extra Zeituhrenfeld, da kann man dann auch Karten ablegen und die Uhr wieder umdrehen. Also das ein bisschen so wie bei Magic Maze auch, das kennt man ja schon. Ja, und ansonsten gibt's eben die Karten mit diesen geforderten Ziffern oder Symbolen. Das Ding ist jetzt nur, die haben immer einen Pfeil aufgedruckt. Entweder gelb nach links und blau nach rechts ist es, glaube ich. Und ich darf nur in diese Richtung meine Karten weitertauschen. Es gibt auch noch so Sachen wie ein Handkartenlimit und so. Aber prinzipiell geht's dumm. Wir müssen jetzt einfach versuchen, am Tisch die Karten so zu verteilen, dass halt immer jemand von einer Sorte Symbol drei Dinge auf der Hand hat und die dann ablegen kann. Man kann sich jetzt schon vorstellen, wenn man das in einer großen Runde spielt und man möchte dann eine 2 irgendwie auf die andere Tischseite tauschen, indem man immer mit seinem Nachbarn dann eben weitertauscht. Also ich gebe eine Karte mit linkem Pfeil an meinen Nachbarn, er gibt mir eine Karte mit rechtem Pfeil zurück und dann macht er das Gleiche, bis es halt eben drüben angekommen ist. Kann man sich schon vorstellen, das wird dann ein bisschen laut, wenn man versucht, über den Tisch dann da rauszukriegen, wer hat denn welche Karten und in welche Richtung kann ich die schicken. Ja, ich muss ehrlich sagen, mir ist das an sich zu hektisch, erstmal so vom Grundprinzip her. Vielleicht bin ich doch einfach nicht der Typ dazu. Das kann natürlich auch sein. Aber wenn man das in großen Gruppen spielt, macht mein Hirn einfach sofort so eine Art seitlichen Shutdown. Ich krieg so eine Art Scheuklappen auf. Ich krieg dann natürlich vielleicht schon mal mit, okay, die da drüben brauchen irgendwie eine 6, aber ich verlasse mich dann drauf, dass mein Nachbar links oder rechts von mir sagt, hey, gib mir mal eine 6, die muss ich in die Richtung weiterschicken. Ist jetzt eigentlich nie so, dass ich aktiv selber merke, ey, die habe ja ich, vielleicht kriege ich die da irgendwie rüber. Also durch diesen Zeitdruck und dass man da immer versucht, ständig hin und her zu tauschen, da bin ich dann ehrlich gesagt überfordert, mitzukriegen, was passiert im Rest der Gruppe. Also es bilden sich immer so, ja, kleine Grüppchen praktisch von Nachbarn, die aneinander sitzen. Ist zumindest meine Erfahrung. Was mir allerdings sehr gut gefällt, ist, dass man da, wie bei Magic Maze auch schon, die Schwierigkeitsstufe schön anschrauben kann. Da gibt's dann noch 3 weitere, nennen wir es mal Slots in der Packung, wo dann zusätzliche Aufgaben noch drin sind. Möchte da jetzt eigentlich nicht zu viel verspoilern, weil die sind auch mit so einem netten Pappschlüssel dann erst aufzuschließen. Das haben sie sich schon wirklich ganz nett einfallen lassen. Aber es kommen dann so Sachen rein, wie man muss Zahlen in einer bestimmten Reihenfolge zum Beispiel ablegen. Ich denke, so viel kann ich verraten. Aber das macht's dann wirklich schon nochmal knackig. Es gibt dann auch weniger Joker-Karten, die es übrigens auch noch gibt. Oder es gibt weniger Karten für die Sanduhr, sodass man seltener die Zeit zurücksetzen kann. Also es gibt da verschiedene Parameter, die man ein bisschen einstellen kann, damit das Ganze dann schwieriger wird. Ja, jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, eine große Gruppe ist so, wie man das eigentlich spielen sollte. So macht's mir aber ehrlich gesagt nicht so viel Spaß, weil es wird mir zu hektisch und es wird mir einfach tatsächlich zu laut. Also ich find's dann meistens eher anstrengend, so von der Gesamtatmosphäre her. Ich bin dann eigentlich immer froh und kann einmal durchschnaufen, wenn die Zeit dann durchgelaufen ist und die Runde ist vorbei. Mit wenigen Spielern geht's offiziell auch, aber da muss ich ehrlich sagen, verliert's dann irgendwie vollkommen seinen Reiz, weil dann ist es eine komplett mechanische Hin- und Hertauscherei von Karten. Ich würde mal sagen, jemand, der wirklich so ein lautes Partyspiel möchte, okay. Aber für mich ist das tatsächlich an der Stelle leider nichts gewesen. So interessant ich die Puzzle fand, die das Spiel an eine kooperative Gruppe stellt, so wenig hat mir dann tatsächlich halt die Umsetzung Spaß gemacht, weil es eben für mich zu laut und zu hektisch gewesen ist. Okay, dann geht's weiter mit Trap Words. Wir sind bei T jetzt angekommen. Das ist bei Czech Games Edition rausgekommen. Und das ist vielleicht so eine Art verschärftes Tabu. Ich habe ja schon gesagt, ich mache es mir heute ein bisschen einfach. Ich sage immer nur, auf was sich das so ein bisschen bezieht und dann, was ist der neue Kniff? So, der neue Kniff ist jetzt, dass wir als 2 Teams, auch eben dann möglichst groß, damit es halt vermeintlich mehr Spaß macht, dass wir als 2 Teams durch ein, ja, nennen wir es mal Dungeon, versuchen durchzucrawlen. Das sind eigentlich nur so ein paar Pappräume, die wir zwischen den Teams auslegen. Und die muss man eben Runde für Runde dann vorwärts laufen. Und das funktioniert jetzt so, dass man einen Begriff bekommt, den man erklären muss. Blöderweise haben die anderen, das andere Team hat vorher Begriffe festgesetzt, die ich in der Erklärung dann nicht verwenden darf. Wie gesagt, also ist so eine Art Tabu, nur dass die anderen halt eben die Begriffe festsetzen. Und je weiter man kommt in diesem Dungeon, desto mehr Begriffe können die anderen halt dann eben ausschließen, was so ein bisschen ein kleiner Catch-up-Mechanismus auch ist. Ja, aber dann versucht man einfach diesen Begriff, den man hat, zu erklären und eben zu erahnen, was haben denn die anderen vielleicht auf den Zettel draufgeschrieben, dass ich nicht benutzen darf. Und dann möchte man natürlich außenrum reden. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die schon Spaß macht, so zu überlegen, wie kann ich es denn anders ausdrücken? Das wäre eigentlich auch für die Schule mal ganz cool. Ja, das macht auf jeden Fall ziemlich Bock, das zu erraten. Das Problem ist, als ratender Spieler kannst du halt auch, wenn es blöd läuft, direkt mit dem zweiten oder dritten Wort so einen Begriff erwischen, den die aufgeschrieben haben, weil sie halt vielleicht wirklich gute Arbeit geleistet haben. Und dann fängst du an und sagst irgendwas, dann kommt, sorry, das steht auf unserer Liste. Das war jetzt leider ein Fehler. Auf der anderen Seite, auch da die Herausforderung finde ich an sich sehr spannend, sich in den anderen reinzudenken. Und das ist halt dann dieses typische Spiel. Ich denke, dass du denkst, dass ich denke. Du denkst jetzt nicht, dass ich den Begriff aufschreibe, weil das ist viel zu leicht. Dann schreibe ich den natürlich genau doch auf. Und ne, also ihr wisst schon, man versucht sich dann so in den anderen reinzudenken. Und es macht auch selber voll Spaß, dann so ein Themengebiet abzuklopfen danach. Was kann man denn jetzt da vielleicht draufschreiben? Was würde denn dazu passen? Auch weitergeholte Sachen dann vielleicht in späteren Runden, wo man 7, 8 Begriffe aufschreiben darf. Das Problem an der Sache ist ja nur, und das killt an der Stelle den Spaß total für mich, du musst das ja alles leise machen. Ich meine, theoretisch gut, man könnte aufstehen, in einen anderen Raum gehen. Dann könnte man das machen, ohne dass man sich da irgendwie gegenseitig stört. Aber an sich dürfen die anderen ja nicht hören, was du aufschreibst. Das heißt, es ist bei uns jetzt immer in so eine Zettelwirtschaft ausgeartet, dass Leute halt einfach Vorschläge auf Zettel geschrieben haben. Die wurden dann so der Reihe nach durchgereicht an die anderen. Da kommt so ein stummes Nicken oder ein Kopfschütteln und so, weiß nicht. Dann hast du einfach während dieser Phase, wo du überlegst, und die wird ja auch immer länger, weil du immer mehr Begriffe aufschreiben kannst, hast du halt einfach so stille Phasen drin. Ja, und die fand ich irgendwie doof. Also ich will das dann schon mit den anderen ausdiskutieren und halt jetzt nicht mit so Briefpost hin und her ausmachen, dann welche Begriffe wir draufschreiben. Ja, also da muss ich leider sagen, das hat mich dann vom Prinzip her auch nicht so überzeugt. Jetzt auch nicht, also unabhängig von den Gruppengrößen, das ist eigentlich ziemlich wurscht, mit wie viel man das spielt. Je mehr Leute, desto besser ist es an sich, die Begriffe zu finden, aber desto länger dauert es natürlich auch, bis man dann diese Zettelwirtschaft da abgearbeitet hat oder sich mal geeinigt hat, stumm. Ja, ich habe auch schon von Gruppen gehört oder ja, ist mir erzählt worden, ehrlich gesagt, wo es anscheinend ganz gut funktioniert hat. Aber ich habe es jetzt in 3 Runden, mehr waren es jetzt ehrlich gesagt auch nicht, aber das sind ja alles Prozesse, die man sich kennt, halt nur mit diesem Kniff, ich schreibe die Wörter auf. Das hat irgendwie dann nicht so ganz gezündet. Man hatte dann immer Bock auf diese Herausforderung und dann hat sich's aber währenddessen hat sich's gezogen. Also, oder es war halt zu schnell vorbei, wenn man halt eben den falschen Begriff zieht. Wie auch immer, das war also Trap Words. Wer vielleicht mal ein bisschen ein verkopfteres Tabu spielen will, kann das vielleicht mal sich anschauen. Okay, dann haben wir mit dem dritten Spiel so eine Art Stadt, dann Fluss. Und damit sollte eigentlich auch schon klar sein, wie das Spiel dann so an sich funktioniert. Die Rede ist von Tags. Das ist jetzt noch im Vertrieb, glaube ich, von Asmodee, aber dann beim Heidelberger Spiele Verlag dann wieder, also Heidelberger irgendwie. Weiß jetzt gerade nicht ganz genau, wie das jetzt sich demnächst da gestaltet. Und Tags ist eine Neuauflage von, ich glaube, es hieß damals Category. Und es geht einfach nur darum, möglichst schnell, auch wieder unter Zeitdruck, mal 15 Sekunden, so stattlern flussmäßig Begriffe sich einfallen zu lassen und dann dafür Punktekugeln zu nehmen. Dafür liegt in der Mitte zwischen allen Spielern ja so ein in die Box eingelassenes Plastikraster. Da kann man dann so verschiedene Punkte murmeln reinsetzen. Die gibt's in weiß, lila und schwarz waren's. Das sind 1 bis 3 Punkte wert. Die sind immer die Knotenpunkte zwischen auf der linken Seite, also praktisch bei den Zeilen, da stehen die Buchstaben. Steht dann zum Beispiel A oder mit Z, dann muss da irgendwo ein Z in dem Wort vorkommen und so weiter und so fort. Ich denke, ihr könnt euch das vorstellen. Und über den Spalten liegen dann die Begriffe aus einigen verschiedenen Kategorien. 10 vielleicht, Essen und Trinken, Celebrities, Musik, Kultur, Geografie und solche Sachen. So, und jetzt steht da zum Beispiel eben, fällt mir jetzt gerade ein, weil wir das letztens hatten, steht da zum Beispiel Insel und unten drunter kreuzt sich das mit dem X. Und dann könnte ich halt zum Beispiel sagen Texel und dann darf ich mir die Murmel da rausnehmen. Und dafür kriege ich dann am Ende der Runde Punkte. Es wird dann einfach so oft gespielt, bis jeder einmal Startspieler war und dann werden die Punkte gezählt. So, jetzt habe ich ja schon gesagt, das geht auf Zeit. Und das ist genau das, was es eigentlich cool macht. Man hat dann 15 Sekunden Zeit und die sind so verdammt schnell rum. Man versucht dann wirklich da zu überlegen. So, irgendwie, es liegt einem auf der Zunge und es kommt nichts. Aber man hat da richtig Lust drauf. Das ist so eine richtig schöne Herausforderung. Das sage ich irgendwie ziemlich häufig heute. Aber das ist sowas Forderndes. Also man möchte da möglichst gut sein. Das ist echt eine ziemlich ansprechende Sache. Da hat eigentlich jeder immer Lust drauf. Das Problem ist dann immer das Ende der Runde. Also man kann dann auch passen und sagen, hier, mir fällt einfach nichts mehr ein. Dann ist der Nächste dran und das Spiel ist erstmal noch nicht vorbei. Man ist selber auch noch nicht raus, sondern wenn einem bis dahin wieder was eingefallen ist, dann kann man auch durchaus wieder was sagen. So, das heißt, das Spiel endet oder die Runde endet dann eigentlich immer erst dann, wenn halt alle einmal gepasst haben. Sprich mindestens, die Uhr dauert ja 15 Sekunden, mindestens 1 Minute Ruhe am Tisch war. Und man kann sich jetzt schon vorstellen, es kommt dann schon öfter mal vor, dass einem im letzten Moment noch irgendwelche Sachen einfallen. Und dann saßen da 3 Spieler und haben schon gesagt, oh nee, ich passe, mir fällt nichts ein. Es sind also 45 Sekunden rum. Und dann sagt der Letzte, da habe ich noch was gefunden, nimmt die Kugel. Und damit geht diese Passenrunde ja wieder von vorne los. Das heißt, man sitzt mindestens 15 Sekunden, wenn nicht sogar halt wieder 60 Sekunden stumm rum. Ja, und das zieht sich halt dann einfach irgendwie. Also da ist dann die Luft aus. Das fängt ja mal sau cool und schnell an, so eine Runde, weil da hat jeder Ideen und da gibt's noch Kugeln, die man wegnehmen kann. Und dann veräppt das immer irgendwie so. Und das fühlt sich dann immer ein bisschen bescheuert an, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat dann sogar bei uns dazu geführt, wir haben uns dann einfach halt abgesprochen. Ich meine, das kann man natürlich zu Hause regeln und haben dann gesagt, komm, fällt noch irgendwie was ein? Nee, wir brechen die Runde ab. Also wir hatten dann irgendwann keine Lust mehr, so lang zu warten. Naja, aber ansonsten, ja, dieses Prinzip mit dem Gitter und was es da so für verschiedene Connections gibt und so, finde ich sehr cool. Also setzt coole Anreize, macht auf jeden Fall Spaß. Meistens langt's dann nach einer Runde wegen diesen langen Pausephasen, die man halt auch da drin hat. Wer sowas sucht für eine Party, das geht offiziell nur bis 4, aber es gibt auch eine Teamvariante, die erwähnt ist. Also wer sowas sucht für seine Party, der ist da nicht falsch. 4. Spiel ist Subtext von Wolfgang Barsch. Ja, ich war erstmal ein bisschen erstaunt, dass Wolfgang Warsch jetzt ein Partyspiel rausbringt. Wobei, wenn ich mich nicht ganz täusche, er hatte ja schon mal hier irgendwas mit Schattenrissen oder sowas, glaube ich. Setze ich mich in die Nesseln. Das war ja auch schon so ein bisschen Partyspielmäßig, glaube ich. Gut, aber worum geht's jetzt bei Subtext eben? Das ist so ein ganz klassisches, wir zeichnen alle was und dann müssen wir irgendwie richtig zusammen assoziieren Spiel. Ich habe das selber nicht gespielt, aber viele haben das jetzt schon verglichen, die ich kenne, mit Link. Also wer das von früher noch kennt, das ist wohl ähnlich zu Link. Ja, was machen wir? Wir kriegen von Begriffskarten einen Begriff. Jeder kriegt da einen anderen Begriff. Außer, da kommt die Ausnahme, jede Runde ist einer der Geber dieser Karten. Der kriegt einen Begriff, merkt sich den und mischt die Karte dann bei den anderen mit rein. Das heißt, einer der anderen, der nicht die Geber sind, die kriegen auch nochmal diese Karte. Oder der oder die kriegt auch die Karte ab. Das heißt, den Begriff gibt's doppelt. So, und dann versucht man zu zeichnen, was man da gesehen hat als Begriff, aber eben nicht so ganz deutlich, weil, und jetzt kommt der entscheidende Kniff, der jetzt halt hier neu ist bei diesem Ich-zeichne-was-Spiel, es geht hier um die Wertung. Und zwar kriegen nur die zwei, die sich dann gefunden haben, die gesagt haben, hey, wir zwei haben doch das Gleiche gemalt, also der Geber und der andere, der das auch nochmal erwischt hat. Wenn die zwei sich finden, dann kriegen sie Punkte, und zwar so viele, wie es Fehlversuche gab. Also so viele, wie jemand anders falsch getippt hat auf irgendeine andere Zeichnung, weil er gedacht hat, diese Zeichnung ist doch vom Geber. Ja, das heißt, es kann auch passieren, dass entweder die zwei sich gar nicht finden, der Geber und der Partner, der das gleiche Bild dann gekriegt hat, dann kriegen sie nichts. Das ist ziemlich blöd konzentriert auf diese Geber- und Partnergeschichte. Da komme ich dann gleich nochmal drauf. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man halt selber, kennt man ja, wenn man selber angetippt worden ist, obwohl man nicht derjenige gewesen ist, dann kriegt man Punkte. Ja, wie dem auch sei. Also das ist auf jeden Fall das, was da passiert. Man versucht als Geber zum Beispiel dann möglichst, ja, wie soll ich sagen, also man möchte ja schon eindeutig erkennbar sein für seinen Partner, weil wenn man sich nicht findet, kriegt man keine Punkte. Das Problem ist halt, wenn man es zu eindeutig macht, dann tippen alle anderen auch auf einen und dann kriegt man auch keine Punkte, weil man kriegt ja nur Punkte für die falsch getippten, die die anderen gemacht haben. Es gibt dann wirklich Situationen aus verschiedenen Gründen, da rennt einer mal weg oder es passiert einfach ganz lang gar nichts, weil überhaupt gar keine Punkte verteilt werden. Und das fühlt sich halt immer irgendwie so ein bisschen unbefriedigend an. Im Prinzip läuft jede Runde erstmal, nachdem alle gezeichnet haben, drauf raus, wer ist denn überhaupt das Pärchen? Alle anderen, die mitgespielt haben, und das können ja im Maximalfall, glaube ich, 7 sein, geht es bis 9 oder 8, also es können schon ziemlich viele sein. Das heißt, alle anderen, die nicht zu diesem Pärchen gehören, deren Zeichnungen sind erstmal vollkommen irrelevant, weil darum geht's erstmal gar nicht, sondern es geht erstmal darum, haben die zwei sich überhaupt gefunden. Ja, und dann natürlich spricht man dann danach noch durch, aber irgendwie muss man sich dann selber immer ein bisschen dazu zwingen, komm, wir gucken uns jetzt die anderen trotzdem noch an. Im Prinzip ist es dann irgendwie fast schon egal, so ein bisschen. Ich meine, nicht ganz, aber irgendwie ist dann da halt die Luft raus und das ist so ein bisschen schade, dass die Wertung das Spiel, ja, torpediert, muss ich fast schon sagen. Wir hatten auf der anderen Seite auch schon richtig coole Momente. Also Steff wird sich erinnern, und die Spielträumer übrigens, liebe Grüße, die waren letztens mal zu Besuch und haben wir das auch gespielt. Und da gab es diese eine Szene, meine Frau und ich, wir hatten Boss. Und wir haben dann beide so eine Anzugjacke gezeichnet mit diesem Hugo-Boss-Schild, was innen auf der linken Seite da am Revers oder wie man das nennt, eingenäht ist. Und wir haben es auch noch wirklich fast genau auf den Zentimeter genau gezeichnet. Und das war halt schon einfach sau witzig. Also das Spiel hat schon super coole Momente, auch wenn man dann sieht, oh, das ist aber eine coole Connection, habt ihr euch gut Gedanken gemacht. Aber wie gesagt, durch diese Wertung, irgendwie zündet es halt nicht. Also manchmal macht man auch richtig coole Zeichnungen und dann kriegt man dafür halt einfach nichts. Es fällt einfach unter den Tisch, weil die Wertung so bescheuert ist. Naja. Wie dem auch sei, das ist auf jeden Fall Subtext. Wer ein Zeichenspiel sucht mit einer etwas kronkelig, sagt man glaube ich vielleicht dazu, mit einer etwas kronkeligen Wertung, der kann sich auch mal Subtext anschauen. Spiel Nummer 5, das habe ich letztens auch mit meinen Schülern nochmal gespielt, das ist Shadows Amsterdam. Auch hier haben wir wieder ein Assoziationsspiel, was mit Bildern funktioniert, aber wir haben sie diesmal nicht selber gezeichnet. Das Ganze ist jetzt hier angelegt in so einem Agentenjagd-Setting in Amsterdam. Man spielt teamweise gegeneinander und es wird da aus so Hexfeldern, wird so ein großes Hexfeld praktisch aufgebaut. Und dann gibt's für die beiden Teams so eine Art Ortsplan, wo dann draufsteht, man muss die und die Beweise da als Detektiv, glaube ich, finden. Man darf dann aber auch nicht an bestimmte Stellen fahren, weil da ist die Polizei. Und so muss man sich dann da halt eben gegenseitig durchdirigieren. Und das funktioniert halt wie zum Beispiel eben auch beim Mysterium oder so, dass einer die Bildkarten gibt und die anderen müssen das deuten. Das heißt, auf diesem großen Plan in der Mitte sind ganz viele kleine Hexfelder eben, wo irgendwelche Situationen in einem, muss man schon sagen, schönen, süßen Comic-Stil gemacht sind. Also es macht schon Spaß, das anzugucken. Das sind coole Bilder. Aber da ist eben diese Landschaft ausgelegt, auf der man sich bewegt. Und dann gibt es einen offenen Pool an weiteren Bildkarten. Und als Geber muss man jetzt einfach hinkriegen, dass man mit den Bildkarten, die man seinen Teammitgliedern gibt, ihnen zu verstehen geben kann, wo sie denn jetzt hin müssen, auf welchem nächsten Hexfeld ist denn jetzt wieder so ein Hinweis. Der Kniff an der Sache ist jetzt hier bei dem Spiel, dass das gegeneinander in den Teams funktioniert, zeitgleich. Und dann geht's einfach darum, wer schneller ist. Das macht's halt natürlich aus, dass man einfach versucht, hektisch schneller zu sein als die anderen. Hinzu kommt noch ein weiterer Kniff, den finde ich tatsächlich eigentlich ganz interessant. Und zwar, man kann auf zwei Arten seinen Teammitgliedern jetzt sagen, wo sie hinfahren sollen. Entweder man gibt ihnen ein Bild, dann dürfen sie aber auch nur im Radius ein Hexfeld um sich herum sich weiter bewegen. Also das muss dann eigentlich eine Anspielung sein auf irgendein benachbartes Feld. Oder man gibt ihnen zwei von diesen Bildkarten, dann muss der Abstand aber auch tatsächlich einen Radius von zwei haben. Dadurch werden das natürlich auf einmal viel mehr Felder, ist ja Logo, weil ne, größerer Kreis, mehr Felder außenrum. Und man kann aber trotzdem noch vielleicht sogar ein bisschen genauer Tipps geben, weil jetzt konnte man ja zwei Bilder geben. Also das ist auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Kniff. War eigentlich auch ein ganz, ganz guter Erfolg so bei den Schülern auch und hier bei den Mitspielern, die wir hier so hatten. Das kam eigentlich immer ganz gut an. Ich muss jetzt fairerweise halt nur so zwei, drei Sachen noch ansprechen, die ich finde, man schon erwähnen sollte, wenn man das Spiel bespricht. Und zwar ist einfach schade, dadurch, dass man unter Zeitdruck ist, möchte man eigentlich möglichst schnell natürlich assoziieren, weil man möchte ja jeden schneller sein als die anderen. Da ist ein bisschen schade, dass halt viele der Bilder, das liegt in der Natur der Sache, für irgendwelche Teams immer auf dem Kopf liegen. Ne, man kann das Brett nicht so, oder was heißt das Brett? Ein Brett ist es gar nicht, aber man kann diese Bilder gar nicht so auslegen, dass sie halt für alle, die um den Tisch rumsitzen, immer genordet sind. Das ist halt ein bisschen blöd. Also manchmal erkennt man einfach Details nicht. Man müsste praktisch im Stehen spielen und immer um den Tisch rumlaufen und so. Ist suboptimal. Manche Leute stört es aber auch gar nicht. Ich fand's ein bisschen suboptimal. Sondern was mir halt leider auch nicht so gut gefällt, ist die kooperative Variante. Man kann das praktisch auch zu zweit dann miteinander gegen das Spiel spielen. Da setzt man sich dann ein Timing-Limit mit einer App, die übrigens ganz witzig gemacht ist. Also die Hintergrundmusik, die da läuft zum Beispiel, die lassen wir dann auch einfach nebenbei laufen immer, wenn wir spielen, weil das passt dann doch ganz cool. Da kommt dann auch manchmal so eine Sirene, fährt dann ein Auto vorbei. Das ist schon witzig gemacht. Aber da spiele ich ehrlich gesagt lieber Codenames-Duett. Also wenn ich irgendwie zusammen was assoziieren will und ein Ziel schaffen möchte, dann ist mir das mit den Bildern dann irgendwie zu wischiwaschi. Aber das ist Geschmackssache. An sich, Shadows Amsterdam, ja, ist praktisch Mysterium of Speed, wenn man vielleicht so will. Mit eben diesem ganz netten Kniff, wie mache ich das mit meinen Tipps? Mache ich es mir selber ein bisschen schwerer, aber komme dafür weiter und bin dann schneller als die anderen. Also ist tatsächlich, finde ich ganz okay. Dann haben wir sechstens wieder ein Bildassoziationsspiel. Und zwar ist das sogar relativ neu noch, aber ich konnte es jetzt schon öfter spielen. Zwar immer nur mit meiner Tochter und mit meiner Frau, aber ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt wieder so ein Ding, da ist das Spielprinzip und was da passiert eigentlich so bekannt, da nehme ich mir jetzt mal raus zu sagen, das wird in größeren Gruppen nicht viel anders laufen. Es ist jetzt nämlich so, wir kriegen 11 Bildkarten, zu denen sage ich gleich noch was. Und eine von diesen 11 Bildkarten, das ist der eine Schlüssel, den wir da aus irgendwelchen thematischen Gründen finden müssen, um dann da, weiß ich gar nicht mehr, irgendwas zu erreichen auf jeden Fall. Einer von uns ist dann natürlich wieder der Tippgeber. Der gibt in die App vorher auch noch ein, da gibt's auch eine App dazu, der gibt vorher in die App noch ein, welche Nummer dieses Bild hat. Keine Ahnung, sind es 90 oder 100 Bilder, ich weiß es nicht genau, oder 120 oder so. Der gibt auf jeden Fall die Nummer ein. Das heißt, die App weiß jetzt, welcher dieser Bilder ist jetzt dieser eine Schlüssel, den die anderen finden müssen. Und dann funktioniert das einfach so, dass von den restlichen Bildkarten, die noch da sind, immer welche gezogen werden vom Tippgeber. Und der, und das ist jetzt hier der neue Kniff, der teilt die immer ein in, das passt jetzt irgendwie überhaupt nicht zu dem, was ich hier als Schlüssel finden muss. Das passt so ein bisschen dazu oder es passt halt wie die Faust aufs Auge. Was dann auch noch ein bisschen anders ist wie bei so anderen Spielen, die dann raten müssen, was der Schlüssel ist, die müssen jede Runde eine Karte mehr ausschließen. Also in der ersten Runde schmeißt man eine Karte raus, dann zwei, dann drei und in der letzten vier. Und dann sollte eben möglicherweise der Schlüssel am besten übrig bleiben. Das ist eigentlich auch ganz cool, dass sich das immer so ein bisschen steigert. Und also das ist ein cooler Kniff, weil man ja immer mehr Hinweise hat und deswegen auch immer mehr rausschmeißen kann. Also das finde ich eigentlich wirklich ganz cool gelöst. Was jetzt hier so ein bisschen blöd ist, meiner Meinung nach, es gibt auf diesen Karten natürlich Elemente, die dann manchmal gleich sind oder ähnlich sind, einfach damit man so Assoziationen überhaupt herstellen kann. Es gibt dann so eins, da sitzt ein Affe auf einem Eisbecher und davor steht, glaube ich, irgendwie so eine kleine Frau und sowas Ähnliches gibt's dann nochmal, da kommt ein Aladdin aus einer Wunderlampe raus, das hat die sehr gleiche Körperhaltung und so und das, also manchmal gibt's einfach so Überschneidungen, da siehst du halt, ja, komm, das ist jetzt da drin, damit man halt denkt, das sieht irgendwie ähnlich aus. Und dann gibt's halt welche, die passen überhaupt gar nicht zueinander. Das macht's halt ein bisschen schwer. Man zieht dann da eben als Tippgeber drei Karten Und ja, es ist auf jeden Fall eine coole Verbesserung, zum Beispiel eben auch zum Mysterium, finde ich, wo man ja dann zwar mit den Raben die Karten tauschen kann, aber ja mit dem arbeiten muss, was man hat. Und man darf ja dazu überhaupt nichts sagen. Also man darf ja auch nicht sagen, hier, die Karte ist jetzt irgendwie nicht so geil, aber ich muss euch irgendwas geben. Das kann man ja jetzt hier wirklich cool machen. Also man kann tatsächlich dann vorher eben festlegen, also der Tipp ist super, der ist nicht so schön, der geht gar nicht. Das macht auf jeden Fall schon Bock, das einzuschätzen. Und auf der anderen Seite, die Tipps kriegen, die kriegen übrigens auch nicht alle Tipps, sondern die müssen sich dann immer raussuchen, welchen dieser drei Tipps wollen wir überhaupt haben? Was sieht so aus, als könnte es uns vielleicht weiterbringen, um irgendwas auszuschließen? Und dann wird für die erst öffentlich gemacht oder eben das Geheimnis gelüftet, zu welcher Kategorie gehört denn dieser Tipp? Also gut, mittel, gar nicht geeignet. Was auch noch ein bisschen blöd ist, sind hier die Karten, die. Ja, die sind so richtig formmäßig ausgeschnitten. Die sind jetzt nicht viereckig und da ist das Bild drauf, sondern wenn man da, was weiß ich, einen Baum mit Schmetterling drin hat, dann ist die Kontur wirklich ausgeschnitten. Das macht es ein bisschen blöd, die zu mischen, weil die sind halt jetzt natürlich völlig unterschiedlich groß und verhaken sich dann immer. Die Pappe hätte ehrlich gesagt auch ein bisschen dicker sein können davon, weil dadurch knicken halt so spitze Enden auch mal gerne leicht ab. Aber naja, ist alles geschenkt. Finde ich an sich wirklich eine schöne Alternative zu so anderen Assoziationsspielen, die man mit der Familie spielen kann. Wo man ein bisschen aufpassen sollte vielleicht, ist mit Kindern der Ablauf. Das sollte ich vielleicht auch noch kurz erwähnen. Man braucht ein bisschen, bis man in diesem runden Ablauf drin ist, weil man muss praktisch als Tippgeber schon immer eine Runde voraus dann wieder überlegen. Also wenn die Ratenden überlegen, was sie jetzt aufgrund der letzten Tipps rausschmeißen, legt der Tippgeber schon wieder die nächsten Tipps für die nächste Runde fest. Das ist auch so ein bisschen, sage ich nochmal, gronkelig vom Ablauf her. Da muss man erstmal so ein bisschen reinkommen. Also es fühlt sich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz intuitiv an. Wir haben am Anfang noch ein, zwei Mal nachlesen müssen. So, hä? Wer macht jetzt nochmal was genau? Aber gut, wenn man da mal drin ist, funktioniert das gut. Also ja, ansonsten ist wirklich gut für die ganze Familie, denke ich. Hat uns jetzt immer Spaß gemacht, eigentlich. So, dann sind wir schon beim vorletzten Spiel angekommen und das ist Mountains bei Haber erschienen. Ich glaube von Carlo Rossi. Das habe ich das erste Mal kennengelernt auf dem Spiel des Jahresabends letztes Jahr. Und da war ich ehrlich gesagt ein bisschen unterbegeistert, nennen wir es mal so. Aber das ist tatsächlich ein Spiel, das in gewissen Situationen wachsen kann. Erstmal ganz kurz, worum geht's? Wir versuchen offiziell thematisch eine Bergwandertour möglichst gut zu planen, damit wir dann Gipfelstempel uns da abholen können. Dazu brauchen wir einfach Ausrüstung. Gibt 16, glaube ich, sind es verschiedene Ausrüstungsgegenstände, die man halt so braucht, wenn man in den Bergen unterwegs ist. Sei es jetzt, was waren da dabei? Taschenlampe, Zelt, Gaskartusche, so Eisdinger für die Schuhe unten dran und so weiter und so fort. Karabiner zum Beispiel noch. Und das gibt es jeweils in zwei Farben. Mit einem blauen Hintergrund und mit einem grünen Hintergrund. Es kriegt dann jeder am Anfang eine gewisse Anzahl von Karten und man kriegt so. Gefälligkeitssteine heißen sie, glaube ich, weiß gar nicht mehr. So kleine Plastikwürfelchen, mit denen man dann gleich Sachen bezahlen muss, aber da kommen wir gleich dazu. Auf diesen fünf Slots, die auf so einem kleinen Brett in der Mitte vom Tisch angedeutet sind, auf den fünf Slots versucht man jetzt möglichst gut eben diese Bergtouren zu gestalten. Die werden von links nach rechts immer schwerer und dann steht zum Beispiel bei der ganz links, da sind zwei Rucksäcke drauf. Wenn du von dem Stapel was aufdeckst, brauchst du also zwei Gegenstände. So, als wenn du Glück hast, deckst du das Ding auf und hast die Gegenstände selber. Dann zeigst du die allen. Du kriegst dann als Belohnung bei den leichteren am Anfang auch nur nochmal solche Steinchen. Später kriegt man dafür dann eben auch schon Stempel. So, und dann wäre der nächste dran. Hat man jetzt selber einen Gegenstand nicht, dann kann man sich den aber auf jeden Fall von anderen Mitspielern leihen. Das heißt, man gibt den einen von diesen Steinchen. Das ist also praktisch die Leihgebühr, die man immer bezahlen muss. Gib den also ein, so ein Steinchen. Und dann sagt man, hier, du hast doch einen Karabiner, den würde ich mir gerne mal ausleihen. Den werden die dann nicht los, den zeigen die dann auch nur kurz und dann ist auch wieder gut, den dürfen sie also behalten. Das Ding ist nur, wenn derjenige jetzt natürlich keinen Karabiner hat, dann darf er aber trotzdem ein Steinchen behalten. Es ist also, im Endeffekt ist es ein Memory-Spiel, muss man sagen. Das heißt, ich muss mir eigentlich merken, wer hat im Verlauf des Spiels welche Ausrüstungsgegenstände auf der Hand, weil ich mir dann eben immer die Hilfe zusammenkaufen muss, damit ich möglichst meine Bergtouren schaffe. Und das funktioniert zu zweit oder zu dritt. Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Also da muss ich leider gleich sagen, nee, also das ist definitiv zu klein. Das ist jetzt hier wirklich ein Spiel, was man mit vielen Leuten spielen muss. Das ist mir dann wirklich zu sehr taktisch memory-mäßig sich ins Hirn einbrennen, was hatte der andere jetzt gerade für Karten. Das ist mir echt viel zu trocken. Aber in einer wirklich großen Gruppe, also relativ groß, bei dem Spiel heißt es vier oder fünf Spieler, bis zu fünf geht es, zu viert oder zu fünft, ja, okay, jetzt fällt mir auf, es ist nicht wirklich eine große Gruppe, aber zu viert oder zu fünft. Finde ich das wirklich sehr witzig. Also wir hatten da echt lustige Runden dann dabei, wo man sich dann schon ganz gut eigentlich merken muss, wer hatte da was. Und dann kommt doch wieder so ein Moment, wo man sich denkt, scheiße, das hatte der andere und man ärgert sich und hat ihn dann bezahlt und so. Also da finde ich das wirklich richtig cool. Ein kleiner Kritikpunkt, den ich noch habe, es gibt auch noch so Karten, die immer mal wieder auftauchen bei diesen Wanderkarten auch, die werden da zufällig mit reingemischt. Da sind dann so Karten, da kann man seine Steinchen gegen zum Beispiel Gipfelstempel tauschen oder man kriegt auch neue Karten ins Spiel. Und es gibt halt einfach Situationen, einfach dadurch, wie die Karten gemischt sind, kommen halt ganz lange keine neue Karten ins Spiel. Und dann ist das ehrlich gesagt ziemlich Mist, weil bei den schwereren Strecken, da braucht man dann fünf Karten. Ja, und vielleicht sind diese Gegenstände, wie gesagt, es gibt 16 verschiedene Gegenstände, vielleicht sind diese Gegenstände noch gar nicht im Spiel. Und dann hat man natürlich jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ja, nee, komm, ich frag die anderen erst gar nicht, sondern ich leg den weg, diesen Wanderweg. Dafür kriegt man dann auch nochmal wieder Steinchen. Also man kann praktisch passen, um Steinchen zu kriegen. Aber irgendwann gibt's halt einfach Situationen, da ist jedem klar, ja, dieses Ding ist jetzt hier nicht da am Tisch. Wir brauchen mal neue Karten. Und dann kommen halt zu wenig Karten ins Spiel. Auf der anderen Seite kann es einfach sein, dass diese Karten, wo man seine Steinchen gegen Gipfelstempel für sein Passbuch da tauschen kann, was übrigens, habe ich ja noch gar nicht erwähnt, was übrigens wirklich so ein kleiner Stempel ist, ist wirklich niedlich gemacht. Man sollte aufpassen, dass man sich die Finger nicht einsaut. Wir haben nämlich dann regelmäßig rote Hände danach. Gut, aber wie dem auch sei, das kann dann einfach auch sein, dass diese Karten dann zu früh kommen und man hat noch gar nicht genug Steine, um da rumzutauschen. Dann kommt man nie so richtig in Fahrt. Also es gibt so ein bisschen zu viel Glückselement für meinen Geschmack, was die Verteilung von diesen Karten angeht, die einem dann ermöglichen, da Sachen schneller zu erfüllen oder besser zu erfüllen oder neue Gegenstände auf die Hand zu bekommen. Aber ansonsten finde ich das wirklich ein cooles, muss man schon so nennen, eigentlich Memory-Spiel für Erwachsene, wo noch so durch einen kleinen Kniff und so ein bisschen Action am Tisch da noch mehr Spaß reinkommt. Mountains mag ich mittlerweile voll gern, obwohl ich am Anfang dachte, was sind das für ein Murks? So kann man sich täuschen. So, dann haben wir als letztes noch Nummer 8, da sollte ich natürlich auch mal drüber sprechen, das ist ja so ein bisschen der Elefant im Raum, glaube ich, für den roten Pöppel. Haben wir noch Just One, das ist ein Wortspiel, sollte, denke ich, mittlerweile jeder wissen, das eigentlich auch nochmal einen ganz netten Kniff reinbringt, und zwar kriegt eben ein Ratender jede Runde einen Begriff zu erraten, der weiß den natürlich nicht, alle anderen wissen diesen Begriff, und sie schreiben jetzt auf so kleine Plastikschildchen, die sie vor sich haben, mit so abwischbaren Stiften, ein Wort auf, von dem sie denken, darüber kann man gut assoziieren, welcher Begriff denn gerade gesucht ist. Nehmen wir mal an, da stand jetzt Apfel, dann könnte vielleicht einer aufschreiben Baum, der nächste schreibt auf Rot, der nächste schreibt auf Gesund und dann vielleicht noch einer Wurm oder sowas. Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Wenn die dann alle fertig sind, dann werden diese Schildchen umgedreht, der Ratende kriegt die Begriffe zu sehen und muss halt dann eben rauskriegen, was ist hier gesucht. Der Kniff ist jetzt hier bei der Sache, wenn irgendwelche Begriffe doppelt gewählt werden, auch nur, wenn es jetzt vielleicht Teile des Wortes sind oder Wortstämme, also so wie bei Zeit und Zeitung, könnte man zum Beispiel sagen, die fallen dann beide raus. Das heißt, dadurch kriegt der Ratende weniger Tipps. Da kann man sich dann auch schon denken, dieses Spiel mit weniger Leuten, nicht so cool. Funktioniert dann schon auch, weil man schreibt dann zwei Begriffe auf und so, aber nicht so cool. Also vielleicht eher wirklich ab 5 Leuten erst spielen. Ja, aber das ist eigentlich schon genau der Kniff. Man sitzt praktisch da, ist so ein bisschen wie vorhin bei Trap Words, man sitzt praktisch da und überlegt, was könnten die anderen denn vielleicht auch damit assoziieren? Was schreiben die denn auf ihre Schilder? Oder lassen die das eigentlich jetzt gerade genau weg, weil sie denken, ich schreibe das jetzt da drauf? Also das sind so die Gedanken, die man gerade hat. Natürlich kommen dann dabei meistens irgendwelche total absurden Verbindungen raus oder man versucht irgendwelche Insider-Hinweise zu geben, die jetzt vielleicht nur die ratende Person versteht. Ganz selten sind dann die wirklich offensichtlichen Tipps da und das ist ja auch das, was das Spiel eigentlich wirklich cool macht. Man ist dann immer wieder erfreut, wie clever eigentlich so die Mitspieler dann sein können. Also man sitzt dann da, alle drehen die Schilder um und dann so, oh ja, das haben wir eine coole Idee, das ist ein geiler Gedanke. Oder halt, Mist, das kann doch jetzt nicht wirklich euer Ernst sein, dass ihr auch das hingeschrieben habt. Ja, und dann ärgert man sich schon, denkt sich, Mist, jetzt habe ich so gut drüber nachgedacht und dann haben wir es doch doppelt. Also das weckt auf jeden Fall Emotionen, das Spiel. Ist auch wirklich eins dieser Partyspiele in Anführungsstrichen dieses Jahres, was mir eigentlich am besten gefällt. Es gibt dann da so kleine Materialmängel noch, das ist ja jetzt auch schon von vielen erwähnt worden, dass die Karten halt sehr dünn sind. Das heißt, wenn man es drauf anlegt, kann man von hinten durchgucken und sieht dann schon, welcher Begriff gilt denn jetzt gerade für mich. Meine Güte, also wir packen, das machen glaube ich auch eigentlich ziemlich viele, wir packen jetzt noch eine zweite Karte immer dahinter oder wir gucken dann einfach nicht so genau hin und dann ist das auch vollkommen okay. Was mir in manchen Runden nicht so gut gefällt, manche Runden spielen das nicht so sehr aus dem Bauch raus und dann hat mir das zu viel Pausen für so ein Partyspiel, weil dann ganz oft, also dann sitzt man als der Ratende immer da und hält sich die Augen zu oder kneift sich die Augen zu und fragt immer so, seid ihr schon fertig? Und dann hockt man da immer rum und wie gesagt, man kneift sich die Augen zu wie so ein Idiot. Ja, und andere überlegen dann halt einfach zu lange, das könnte irgendwie noch so ein bisschen schneller sein. Ich weiß nicht, das manchmal zieht sich so ein bisschen. Also so ein richtiges Partyspielchen ist es nicht. Aber gut, das war Codenames ja auch nicht und das war auch ein super Sprachspiel. Insofern, mit großen Gruppen, Just One ist wirklich, ja, ist wirklich schon ein cooles Highlight. Würde mich nicht wundern, wenn es bei Spiel des Jahres irgendwie auftaucht. Ich persönlich übrigens das vielleicht noch mal kurz nebenbei finde, das ist so ein typisches Spiel, wo die Wertung vollkommen egal ist. Man soll dann zwar 13 Karten runterziehen und dann geht's um, wie viele schafft man davon. Man könnte dann auch noch passen, damit man nicht noch eine Strafkarte abgezogen bekommt und so ein Zeug. Das macht bei uns aber kein Mensch. Also wir spielen es halt einfach immer so lange, bis wir keine Lust mehr haben. Und dann ist vollkommen egal, wie viele Begriffe wir geschafft haben. Mir ist die Wertung vollkommen egal. Ja, so schnell kann's gehen. 8 Spiele in fast einer halben Stunde durchgekloppt. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns mal wieder eine Rezension bei iTunes zum Beispiel schreibt. Die letzte ist ein bisschen her. Nämlich, glaube ich, war die zu der Folge von Micha, den wir vorhin schon mal hatten, zu Holding On mit der Palliativmedizin. Also wir freuen uns immer, wenn ihr euch die 3 Minuten mal nehmt und uns einfach da eine Rezension schreibt bei iTunes oder uns auf der Homepage unter die Folgen einen Kommentar schreibt. Das ist auch immer schön, mit euch drüber zu kommentieren, zu kommunizieren natürlich. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail und wollt bei Slack mit dabei sein. Das ist so eine Art Chatting-Software. Könnt's vielleicht mit ICQ vergleichen, wer das von früher noch kennt. Da können wir euch dann, wenn ihr uns eine E-Mail geschickt habt, einladen dazu. Und da sind schon ganz viele andere von unseren Hörern und von den Beeple-Mitgliedern auch von den anderen. Und da ist wirklich eine ganz nette Community gerade am Entstehen. Ansonsten, wie gesagt, weiterempfehlen, Sternchen verteilen. Das freut uns wirklich immer. Und dann hören wir uns demnächst mal wieder. Der Chris, der Steff und ich, wir haben auch schon ausklamüsert, was so das nächste Thema für unsere Top 10 wird. Dann schauen wir mal. Ich glaube, direkt als nächstes ist wieder eine Folge mit dem Daniel. Aber ich habe das jetzt alles nicht so im Kopf. Ihr werdet schon sehen, demnächst kommt wieder was. Viele Grüße, gut Brett und bis bald.